Ja, liebe Geschwister aus Traunreuth, ich möchte euch herzlich grüßen aus Grassau. Ich wäre gerne bei euch, aber da ich krankgeschrieben bin, ich habe Grippe, deshalb kann ich nicht zu euch kommen und deshalb gibt es hier dieses Video ja von meinem gewissen Tonstudio. Ja, ich mache hier immer wieder auch kleine Filmchen für ehemalige Zeugen Jehovas oder für Zeugen Jehovas. Und jetzt benutze ich eben diese Technik auch, um euch eine Predigt zu halten. Das Thema heißt Lebe deine Bestimmung. Da muss ich jetzt erst nochmal umschalten. Hier, das ist das Thema mit dem Bibeltext aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Vers 1 bis 10. Und ich möchte gleich mit dem Text einsteigen und lese ihn mal vor. Da heißt es: Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Manchmal ist das Wort Gottes so reichhaltig, dass man als Prediger nur so staunt. Ich habe mich, als ich den Text las, gefragt, was kann ich euch denn in Traunreuth so sagen? Möchte Gott, dass wir heute von seiner großen Gnade sprechen, wie es in Vers 8 und Vers 9 heißt? Hier kann man sehr deutlich erkennen, dass die Rettung wirklich unverdient ist. Und wer eine Bibel dabei hat, ein bisschen Schreibzeug, der kann auch so an seinen Rand schreiben: Rettung durch Gnade. Oder sollen wir über Gottes Wesen staunen, wie groß seine Liebe und seine Barmherzigkeit und seine Güte ist? Auch ein wunderschönes Thema, das so richtig auch unser Herz erfreuen kann. Es geben sicherlich noch sehr viele andere Punkte in diesem Text, aber ich habe mich entschieden, drei Gegensätze uns näher auszuführen und an ihnen einiges deutlich zu machen. Bei dem Thema Lebe nach deiner Bestimmung sollen diese Gegensätze zuerst einmal helfen, woher wir denn kamen und was wir jetzt sind. Welche Gegensätze gibt es in diesem Text? Hier einmal Tod und Leben. In Vers 5 wird es also beschrieben, auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Also hier ist von dem Leben die Rede. Aus Gnade seid ihr errettet. Schauen wir uns zuerst mal den Tod an. Der Tod ist ja ein Feind des Menschen, aber nicht jeder sieht es so. Manche sehen in dem Tod den letzten Ausweg für ja, ihre Probleme. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, der Finanzminister von Hessen letzten Jahres hat sich ja vor den Zug geworfen, also am Anfang letzten Jahres, weil er einfach nicht mehr aus noch ein wusste in seinem Leben. Und doch, wenn es dem Menschen aber gut geht, dann will er an den Tod überhaupt nicht denken und macht damit auch deutlich, ja, der Tod, der gehört eigentlich nicht wirklich zu unserem Leben dazu. Und wenn wir in der Bibel nachlesen, da sehen wir ja auch, dass Gott den Tod für den Menschen nicht vorgesehen hat. Das hat sich der Mensch selbst eingebrockt, indem er von der verbotenen Frucht aß, vor der ja Gott auch gewarnt hat. Er sagt ja, an dem Tag, an dem du von dieser Frucht isst, wirst du sterben. Und als der Mensch davon gegessen hat, ist er dann wirklich gestorben? An dem Tag? Nun, es gibt den leiblichen Tod, da trennt sich der Geist von dem Leib, aber es gibt auch noch einen geistlichen Tod und den hat der Mensch damals gleich erlebt, denn er wurde sofort von Gott getrennt und somit erlebt er einen geistlichen Tod und auch hier wird von diesem geistlichen Tod gesprochen, ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden, obwohl sie noch quicklebendig war. Um der Vollständigkeit willen möchte ich auch sagen, wer im geistlichen Tod den leiblichen Tod erlebt, also wer die Trennung von Gott nicht in dieser Welt quasi wieder zu Ende bringt, dass er mit Gott vereint wird, also wer im geistlichen Tod den leiblichen Tod erlebt. Also das bedeutet, wenn er dann stirbt, dann wird er in den ewigen Tod oder in den zweiten Tod hineingespült. Also das bedeutet, er wird dann ewig von Gott getrennt sein. Nun schauen wir uns noch das Leben an. Leben ist ja der Gegensatz vom Tod. Wenn Tod die Trennung vom Leib ist, dann ist Leben die Verbindung mit dem Körper. Wenn Tod Trennung von Gott ist, dann ist Leben die Verbindung mit ihm. Der Tod nach der Bibel ist somit nicht ausgelöscht sein, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas es auch behaupten, sondern eine Existenz in einem schlimmen Lebensbereich. Also wenn man sagt, der Mensch ist dann tot, ewig tot, dann bedeutet das nicht, dass er ausgelöscht ist, sondern dass er von Gott getrennt ist und das ist für ihn ein schlimmer Lebensbereich. Im Gegensatz dazu ist das Leben deine Existenz oder eine besonders gute Lebensgemeinschaft mit Gott. Wir kennen sicherlich die Geschichte vom reichen Mann, vom armen Lazarus. Beide hatten ja den körperlichen Tod erlebt und lebten doch weiter. Nur an verschiedenen Orten in der jenseitigen Welt war es also ganz klar, derjenige, der mit Gott durch Jesus in Verbindung gekommen ist, der lebt weiter, auch wenn er stirbt, und er lebt schön weiter und gut weiter. Und der andere, der Ungläubige, der nicht mit Gott zusammengeführt war, wenn dieser getrennt von Gott leiblich stirbt, dann erlebt er nicht die Herrlichkeit bei Gott, sondern das Gegenteil. Nun, wie kommt ein Mensch, wie bekommt ein Mensch dieses Leben? Indem er sich an den hält, der den Tod überwunden hat. Indem er sein Leben Christus ausliefert und ihn um ein Zweifaches bittet. Die erste Bitte ist: Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir also all das Trennende, was mich von Gott, in die Abscheidung führen würde. Herr, nimm das alles ab, was mir den Tod bringen wird. Und die zweite Bitte, Herr Jesus, übernimm von nun an mein Leben, sei du mein Hirte, schau auf mich, ich will dir folgen. Diese beiden Bitten an Jesus gerichtet bringen dich zum Leben. Und dies ist eine Entscheidung, die alle Christen getan haben und ich hoffe, auch du. Sie ließen sich ihre Schuld von Christus vergeben und erstellten ihr zukünftiges Leben diesem Herrn. Wenn es um deine Bestimmung geht, dann sollst du zuerst mal wissen, auf welcher Seite du bist. Bist du noch im Tod oder lebst du schon? Und ich komme jetzt auf den zweiten Gegensatz zu sprechen, und zwar Werk des Teufels und Werk Gottes. Auch das können wir in dem Bibeltext finden. Da heißt es in Vers 2, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also dieser Fürst wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Und dann Werk Gottes, ja, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Tote, das heißt von Gott getrennte Menschen, leben grundsätzlich in einem anderen Lebensbereich als lebendige Menschen. Menschen, die hier auf der Erde eben mit Gott versöhnt wurden. Wir wollen erst die Menschen betrachten, die tot sind. Der Mächtige, der in der Luft herrscht, ist bei ihnen am Werk. Sein Augenmerk ist in erster Linie auf sie gerichtet. Die Söhne des Ungehorsams, so wie sie hier heißen in Vers 2, die Kinder, die dadurch Gottes Zorn hervorrufen, Vers 3, der Teufel greift ganz bewusst in ihr Leben ein. Dies ist überhaupt nichts Besonderes, davor braucht man sich auch nicht zu fürchten, das ist normal. Wir sehen in Vers 3, wir alle, schreibt Paulus, das heißt auch die, die jetzt leben, waren in einer solchen Abhängigkeit. Der Teufel versucht uns, gibt sündige Gedanken, schnelle Worte, böse Taten. Andauernd ist er am Werk bei denen, die von Gott getrennt sind. Warum wollen Menschen nicht Jesus ihr Leben anvertrauen? Was ist denn eigentlich ihr Grund? Warum wollen sie nicht ein Leben mit Gott führen? Ein normaler Mensch. Warum ist das so? Es gibt beim genauen Hinsehen ja eigentlich keinen Grund, sich Jesus nicht anzuvertrauen. Man kann doch gerne ihm sein Leben schenken. Aber der Teufel, der ständig beschäftigt ist, flüstert eben diesen Leuten immer wieder ein, du mach das nicht, hör auf, das bringt doch nichts, du wirst ja nur extrem, hör auf, eben zu glauben. Ja, Werk des Teufels. Der Teufel hat verschiedene Mittel an die Menschen ja, gerichtet, damit er sie von dem Leben mit Gott fernhält. Es heißt hier in Vers 3 auch, ein Leben geführt in den Begierden des Fleisches, den Willen des Fleisches und der Sinne zu tun. Ja, oder auch Gedanken zu tun. Ein Leben führen bedeutet grundsätzlich so zu handeln oder grundsätzlich so zu leben. Ja. Hier wird von einem Leben gesprochen, der Söhne des Ungehorsams. Und ich stelle es mir auch immer so vor, ein Fisch, der lebt ein Leben im Wasser, er kann auch mal aus dem Wasser herausspringen, muss aber bald wieder ins Wasser kommen, wenn nicht, dann stirbt der Fisch. Ja, der Mensch, der von Gott getrennt ist, lebt bewusst nach den Werken des Teufels. Er sagt nicht, das tue ich, weil Satan es will, nein. Er tut es, weil sein Fleisch es will, weil er es will, wozu er einfach Lust hat, was ihn begeistert, wonach er auch lebt und strebt. Paulus gibt uns in Galater 5, 19 bis 21 so mal eine kleine Liste von geistlich toten Menschen. Ich möchte sie mal kurz vorlesen und hören wir genau zu, was hier Paulus nennt. Also Galater 5, 19 ab Vers 19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Streitsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheiten, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, also wer diese Dinge beständig tut, ja, das Reich Gottes nicht erben werden. Wir haben noch das Beispiel vom Fisch im Wasser vor Augen. Der Fisch lebt eben im Wasser, kann auch mal aus dem Wasser herausspringen. Ja, und so leben auch diese Leute. Ja. Sie gehen grundsätzlich ihre sündigen Wege, können natürlich auch mal zum Gottesdienst gehen, können auch mal ein christliches Lied singen, aber ihr Lebensbereich ist nicht der Glaube, sondern ihr Lebensbereich ist ihr eigenes Leben, ist ihr Leben der Gottlosigkeit. Wie gesagt, es geht auch nicht darum, dass du auch nicht mal in eine Sünde fällst. Das kann auch sein, ja. Christen fallen leider auch da und dort in Sünde. Aber es geht darum, lebst du in der Sünde oder ja, ist die Sünde etwas, was dir leid tut, wo du raus möchtest? Was ist dein Wunsch? Paulus sagt, die Kinder des Ungehorsams, bei denen der Teufel ein- und ausgeht, die sind geprägt von diesen Dingen. Sie leben, wie hier im Bibeltext heißt, aus den Begierden ihres Fleisches. Das eigene Ich ist der Maß, ist das Maß aller Dinge. Danach wird gehandelt, das, was ich will. Ich. Wer ist wirklich König? Wirklich mein König. Und da müssten die Menschen sagen, ja, eigentlich bin ich es. Ich bin mein König. Mach dieses Denken vor der Gemeinde halt, mach dieses Denken vor dir halt. Das Werk des Teufels ist, Menschen auf sich selbst und ihre eigene Lust zu lenken. Ist dir der Satz vertraut, dazu habe ich keine Lust? Bedenke, wer sich darüber freut. Schauen wir Gottes Werk an. Das Werk Gottes, so sehen wir es hier, ist vor allem eine neue Schöpfung. Ja, in Vers 10. Du, der du dich Jesus anvertraut hast, bist Gottes Werk. Er hat an dir schon gearbeitet. Somit ist das Entscheidende getan. Und hier wird auch deutlich, du wurdest von einem Sohn bzw. Kind des Ungehorsams zu einem Kind Gottes. Ja. Das geschah, weil Gott sich reichlich über dich erbarmt hat. Er will dich nicht in der Hölle sehen. Er hat deswegen, weil er dich mit großer Liebe liebt, da herausgeholt. Deshalb ist er auch gnädig und gütig über dein Leben. Und deshalb hat er auch dir den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus angeboten. Und du durftest dich entscheiden. Gott hat an dir gearbeitet und hat dich ohne Werke, ohne Verdienst, ohne eigene Leistung errettet. Der einfache Glaube an Jesus reichte aus, um aus dir eine neue Schöpfung zu machen. Eine Schöpfung mit einem veränderten Herzen. Eine Schöpfung, die nicht mehr Söhne des Ungehorsams heißt, die im Grunde ihres Herzens jetzt Gott dienen wollen. Du bist jetzt Schöpfung Gottes. Er hat dich aus Liebe an sein Herz gezogen und dich in seine Familie eingegliedert. Erkenne, dass du wirklich grundsätzlich getrennt von den Menschen bist, die Gott nicht kennen. Deshalb blicke auch nicht neidisch auf ihr Leben, sondern fülle dich mit dem, was Gott dir gibt. Und so komme ich zum letzten Gegensatz, die Gegenwart und die Zukunft. Wir leben in dem Zeitabschnitt, der mit den Worten jetzt beschrieben wird, hier in Vers 2. Jetzt ist die Zeit, in der der Widersacher am Werk ist. Jetzt ist dieser Zeitabschnitt, in der die Mitmenschen noch so ausgerichtet sind, was mir gefällt, was mir Spaß macht, wozu ich Lust habe, das tue ich. Also die Begierden unseres Fleisches. Und pausenlos werden wir damit konfrontiert. Wir werden immer wieder auf unsere Lust hin angesprochen. Diese Zeit ist die Zeit der Ausreifung der Sünde. Wie ein Fass, das immer voller wird bis zum Überlaufen, so wird die Sünde der ganzen Menschen gesammelt bis zum Gerichtstag. Und dann wird die Welt gerichtet. So lange wird nach diesem Lustprinzip gehandelt und so lange werden wir damit konfrontiert und müssen uns bewusst dagegen stellen. Diese Zeit darf noch der Fürst dieser Welt in der Luft herrschen. Und er darf die Menschen noch in die Irre führen. Aber es kommt eine andere Zeit. Eine Zeit, die die Zeit Gottes ist. Und hier im Text heißt es, der kommenden Weltzeiten. Diese Weltzeiten wird von keiner anderen Zeit mehr abgelöst. Wir leben heute im Vorläufigen. Die vorläufige Zeit wird der endgültigen Zeit ja weichen müssen. Sie wird abgelöst werden. Und die Zeit des Widersachers Gottes wird von der Zeit Gottes abgelöst. Durch diese jetzige Zeit wird der Mächtige, der in der Luft herrscht, den Menschen beherrschen. Vertraue auf dich, tue, was dir Spaß macht, gönn dir was, sieh nicht auf Verbote, erlaub dir, was gefällt und so weiter. Und wie schon gesagt, viele gehen diesem Motto nach, so wie die Fliegen auf dem Leim und sie bleiben dort kleben. Die Bibel spricht von einer Zeit, da der Allmächtige, der den Himmel füllt und seine Kinder beschenken will. Was sagt diese Stelle? Gott wird seinen unbeschreiblichen, überschwänglichen Reichtum über diese Leute ausschütten. Sehen wir in Vers 7. Die Zukunft der Christen ist an der Seite ihres Erlösers. Sie werden mit dem verbunden sein, der sie durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen für den Himmel erkämpft hat. Der Teufel gibt kurze, gegenwärtige Freuden und die Leute, die wie Esau sind, fallen auf ihn herein. Esau wollte lieber in der Gegenwart den momentanen Hunger gestillt haben, als in der Zukunft Gottes Segen erleben. Aber Christen, die die neue Schöpfung sind, blicken in die Zukunft und erwarten dies, was Gott ihnen verheißen hat. Dies ist für sie kein Märchen, sondern so wie ihre eigene Rettung selbst ein fester Bestandteil ihres Glaubens. Gott hat versprochen, wer an Jesus glaubt, der wird gerettet. So auch Gott hat versprochen, wer den Glauben lebt, wird überschwänglich beschenkt. Dieser Reichtum kann kein Mensch ermessen, erahnen oder begreifen. Im Gegensatz zu unseren Mitmenschen leben Christen im Blick auf die ewige Zukunft. Sie leben ihr Leben ja zukunftsorientiert, auch im Jahr 2021. Die Gegenwart mit all ihren Herausforderungen bestimmt nicht letztendlich unser Leben. Die momentanen Nöte halten uns nicht gefangen. Wir richten unseren Blick auf die Zukunft. Wir leben in dem Bewusstsein, was am Ende wirklich zählt. Und jetzt der letzte Gedanke. Lebe deine Bestimmung. Bedenke, wo du dich mit deinem Leben befindest. Bist du auf der Seite vor der Bekehrung? Da sieht es wirklich düster aus. Oder hast du das Leben aus Gott und gehst in eine herrliche Zukunft? Dann ist das deine Bestimmung. Auch Corona wird da nichts ändern. Wie kannst du aber deine Bestimmung leben? Hier nochmal der Bibeltext. Dabei konzentrieren wir uns jetzt allein auf den Vers 10. Hier wird gesagt, wozu der Christ hier auf dieser Erde lebt. Gott hat, als er uns neu geschaffen hat, mit einem bestimmten Ziel erschaffen. Und das Ziel haben wir uns nicht selbst ausgesucht. Das ist wie bei jedem Geschaffenen so. Ein Auto wurde von einem Menschen geschaffen, damit man mit ihm fährt. Eine Kamera wurde von den Menschen geschaffen, damit man durch sie Filme aufnehmen kann. Und wozu hat Gott uns geschaffen? Dass wir einfach mal im Himmel sind? Natürlich, das haben wir auch schon gesehen, aber das ist ein Geschenk Gottes an uns. Ausdrücklich wird hier aber etwas anderes gesagt. Wir sind geschaffen, damit wir gute Werke tun. Ein Mensch erschafft ein Auto, damit er mit diesem Auto fahren kann. Gott erschafft uns zu einer neuen Schöpfung, die wirklich von ihm reich gesegnet wird, damit wir gute Werke tun. Wenn du Christ bist, hast du nicht irgendwo faul herumzuliegen, sondern du bist zur Arbeit für deinen Herrn gemacht worden. Das ist deine Bestimmung. Es gibt in diesem Text keine andere Bestimmung, oder kannst du sie mir zeigen? Erschaffen zu guten Werken, das heißt hier wie beim Auto, erschaffen, um damit zu fahren. Welche Frage kommt aber dann automatisch in dein und mein Herz? Nun, welche guten Taten sollen wir denn dann tun? Lesen wir weiter. Die Gott schon vorbereitet hat. Gott hat dein Leben gesehen. Er wusste, dass du dich bekehren wirst. Und er hat für dein Leben Werke vorbereitet, die du tun kannst. Es sind spezielle Werke für dich, für deine Umgebung, für deinen Einflussbereich. Es sind Werke, für die du begabt wurdest. Es sind Werke, die er dir auch auf das Herz legen will, die auch zu dir passen und die du auf deinem Lebensweg erkennen sollst. Ich stelle mir da eine Hausfrau vor, die einen Kuchenteig herstellt und dann sagt sie zu ihrem Kind: Das habe ich jetzt mal vorbereitet und nun schiebe den Teig in den Ofen, schau nach dem Kuchen, dass er nicht verbrennt und hol ihn dann auch wieder rechtzeitig raus. Gott hat Werke vorbereitet, Menschen in deiner Umgebung vorbereitet, eine Aufgabe vorbereitet und er will, dass du diese anpackst. Denk darüber nach. Du weißt nicht, wie du diese Werke, die Gott vorbereitet hat, finden kannst. Hier gebe ich dir 5 Tipps, um diese herauszufinden. Erstens natürlich, bete zu deinem guten Hirten. Er soll dich leiten. Herr Jesus hat ja gesagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben. Er möge dir helfen. Du bist ohne Jesus hilflos. Du bist ein Schaf. Und er ist der Hirte, deshalb bitte ihn. Das Zweite, nach dem Beten wissen wir natürlich auch, lies Gottes Wort, denk drüber nach, was Gottes Wort dir auch heute sagt. In Gottes Wort sind schon viele Dinge schon vorgegeben, was wir als Christen beachten sollen und mit unterstützen sollen. Dann das Dritte, beobachte dein Leben aufmerksam und sei mutig, auch mal eine neue Sache anzupacken, die du vorher noch nie getan hast. Sprich mal mit einem anderen Christen und frage ihn, wie er überhaupt dich sieht. Welche Gaben hat er vielleicht bei dir entdeckt? Und fünftens und letztens, überlege auch, was dir Freude macht und was dich tief glücklich macht, wo du begabt bist, was du selbst schon erkannt hast. Oft hat Gott schon da einen Wunsch in dein Herz gelegt, der dich zu seinen vorbereiteten Werken führt. Denn in dem Psalm 37, Vers 4 heißt es ja: Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ja, liebe Geschwister, das war das, was mir wichtig geworden ist für mein eigenes Leben, was ich auch euch gerne weitersage. Und ich wollte noch sagen, dass ich euch sehr schätze. Ich bin gerne in Traunreut und ich hoffe, dass das irgendwann bald mal wieder nachgeholt werden kann. Aber bis zu diesem Zeitpunkt seid Gott anbefohlen. Ich habe euch sehr gerne. Tschüss.